Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Willkommen im ersten Onda Info des Jahres. Und ein glückliches neues Jahr für alle. Es stinkt. In Venezuela stinkt es nach Erdöl, im mexikanischen Kongress nach Pferdeäpfeln, in Chile nach einer Repressionstaktik gegen die Mapuche. Das sind unsere Themen. In Chile kämpft das Volk der Mapuche für ihr Land und gegen Monokulturen und Ausbeutung. In Venezuela lässt die Opposition nicht locker. Nach der Aussperrung im Erdölsektor ziehen die Banken und die großen Verkaufsketten mit ihrer Konfrontationspolitik gegen die gewählte Regierung nach. In Mexiko protestieren reitende Bauern im Parlament gegen den Freihandelsvertrag NAFTA.
Anfang Januar hat die Vertretung der Mapuche-Gemeinde von Juan Quilaqueo eine Erklärung ausgegeben, in der gegen die Situation von 12 ihrer Mitglieder protestiert wird. Von diesen 12 Vertretern sind 8 seit fast 6 Monaten inhaftiert. Die Mapuche-Gemeinde beschuldigt das Unternehmen Mininco, die Verhaftung von langer Hand vorbereitet zu haben. Mininco hat im August 2002 ein Abkommen mit den Mapuche-Gemeinden der südchilenischen Region Lumaco abgeschlossen, welches unter anderem dieser Bevölkerungsgruppe einen Zugang zum Wald garantiert. Ein Tag nach dem Abschluss wurden jedoch 12 Mapuches im Wald von der Polizei verhaftet, darunter 4 Minderjährige, die sofort freigelassen wurden. Die Mapuche-Gemeinde beschuldigt das Unternehmen, den Indigenas eine Falle gestellt zu haben, um sie juristisch verfolgen zu können. Auch die Coordinadora Mapuche Auruco Mayeco, kurz CAM, beschuldigt den großen Forst- und Energiekonzern, mithilfe der chilenischen Regierung eine Durchsetzungsstrategie ihrer Interessen zu verfolgen. So schreibt die CAM in ihrem Kommuniqué vom Anfang Januar an die nationale und internationale Gemeinschaft unter anderem:
Die repressiven Maßnahmen sind Teil einer umfangreichen Strategie der Regierung. Diese hat zum Ziel, die unbegrenzte Verteidigung der Interessen der mächtigsten Gruppen dieses Landes zu gewährleisten. Mit dieser Strategie werden die Sektoren getroffen, die am konsequentesten den Kampf des Mapuche-Volkes verteidigen, besonders unsere Organisation, welche sich direkt mit den nationalen und multinationalen wirtschaftlichen Gruppen konfrontiert. Unter diesen befinden sich die Forst- und Energieunternehmen und die chilenische Oligarchie, welche in die traditionellen Territorien der Mapuche eingedrungen sind.
Ferner klagt die CAM an, dass die Verhaftungen Teil eines ausgeklügelten Plans sind, der unter anderem die Verhaftung von Nicht-Mapuches vorsieht, die keine oder eine nur zufällige Beziehung zu ihrer Organisation haben. Die Verhaftung dieser Nicht-Mapuches und dieses in Verbindung mit der CAM zu setzen, ist nichts anderes als eine Politik der Diskreditierung der Forderungen der Mapuches. Diese Strategie, fügt das Kommuniqué hinzu, wird von den systemunterworfenen Medien unbegrenzt unterstützt. Anfang Dezember wurden in einer Aktion der chilenischen Polizei in 4 verschiedenen Orten 16 Mapuches der CAM und ein polnischer Unternehmer verhaftet. Guillermo Ornung Chorobinski, Mitglied einer rechtsradikalen Gruppe, der seine Sympathie für die Mapuches ausgesprochen hatte. Die Mapuche beschuldigen auch die Regierung, sie als Terroristen abzustempeln, besonders die kämpferische CAM. Die CAM veröffentlichte 2002 ein Dokument zur Lage der Mapuches, in dem es heißt:
Erstens widerstehen wir Mapuches dem kapitalistischen System und der Oligarchie in unseren Territorien, die ihren Ausdruck in den Investitionen in der Forstwirtschaft findet, in dem Bau von Wasserkraftwerken und im Tourismus. Zweitens bauen wir die Mapuche-Nation wieder auf, indem wir die autonomen Territorien zurückerobern, in welchen wir Mapuches unsere politische und wirtschaftliche Macht und unsere Kultur ausüben. Die gegenwärtige Politik der CAM besteht in der effektiven und permanenten Besetzung des umstrittenen Landes und die Nutzung aller dort existierenden Ressourcen, um die Grundbedürfnisse unserer Gemeinden zu befriedigen. Wir nennen das produktive Rückeroberungen. Die Abholzung der exotischen Baumarten und der Anbau von Agrarprodukten in umstrittenen Ländereien haben ein neues Bewusstsein geschaffen.
Am Ende des Dokumentes ist zu lesen:
Wir bezeichnen uns als eine antioligarchische und antikapitalistische politische Organisation, denn dieses System steht im Gegensatz zur Weltanschauung der Mapuches. Diese tritt für Gleichgewicht und Respekt zwischen Mensch und Welt ein. Sie lehnt die Ausbeutung der Natur und der Menschen ab. Venezuela ist das lateinamerikanische Land, über das momentan am meisten berichtet wird. Auch wir haben mehrfach über Chavez, seine Gegner und die Situation im Lande berichtet und die Wahrheit hinter der täglichen Berichterstattung in Fernsehen, Radio und Zeitungen gesucht. Nur scheint dies immer schwerer zu werden. Täglich treffen neue Meldungen über die Situation in Venezuela ein. Das weltweite Mediennetz der globalen Nachrichtenagenturen scheint zu funktionieren. Wir fühlen uns gut informiert. Nur ob diese Informationen wirklich die Realität wiedergeben oder wie weit sie von dieser abweichen, ist oft nicht zu beurteilen. Glaubt Mensch den Meldungen der hiesigen Zeitung, ist die Realität klar. Doch die Verhältnisse sind oft komplexer, als sie in den kurzen Absätzen dargestellt werden können. Längere Hintergrundberichte sind selten. Die Meldungen scheinen eine objektive Wirklichkeit wiederzugeben, die oft so nicht existiert.
Es ist die Wahrheit der globalen privaten Medienmaschinerie. Auch die großen venezolanischen Medienunternehmen sind in den Händen privater Eigentümer. Sie sind gänzlich gegen Präsident Chavez und seine bolivianische Revolution eingestellt. Sie liefern das Material, welches von den internationalen Nachrichtenagenturen mit, wie die Medien in Venezuela berichten, gekennzeichnet wird. Doch es existiert auch ein Fernsehsender der Regierung. Der Canal 8. Oft stellt sich die Wirklichkeit, über die dort berichtet wird, genau gegensätzlich zu der der privaten Fernsehanstalten dar. Schwierig herauszufinden, welche Berichte nun der Wahrheit am nächsten kommen. Journalistische Berichterstattung verkommt so zur weltanschaulichen Propaganda.
Seit dem 2. Dezember bestimmt ein sogenannter Generalstreik das politische Leben in Venezuela. Doch ist es wirklich ein Streik, der dort stattfindet? Ist es ein Streik, wenn Arbeitern der Ölindustrie von ihren Chefs verboten wird, zur Arbeit zu erscheinen? Ist es ein Streik, wenn Arbeitern ihre Entlassung angedroht wird, wenn sie nicht zu den Streikversammlungen gehen? Ist es Streik zu nennen, wenn Tankstellenpächtern Geld bezahlt wird, damit sie Benzinlieferungen nicht annehmen? Zum Charakter dieses Streikes äußerte sich Osvaldo Vera. Er ist Präsident der Beschäftigten der Universität Simón Bolívar und Mitglied des venezolanischen Parlaments.
Nur die Führung des CTV, des Gewerkschaftsverbandes, hat sich an der Stilllegung beteiligt, zusammen mit den Arbeitgebern. Sie vertreten nicht die große Mehrheit der Arbeiter, die sich nicht dem Konflikt angeschlossen haben. Deshalb haben wir den sogenannten Generalstreik als einen Misserfolg bezeichnet, vom Gesichtspunkt des Erreichten. Nur ein Teil des Handels wurde von den Arbeitgebern stillgestellt. Aber nun haben sogar die Geschäfte auf. Wir können sagen, dass es zurzeit in Venezuela keinen Stillstand gibt, schon gar nicht aus Sicht der Arbeit.
Neben dem Chef der Gewerkschaft CTV, Carlos Ortega, treten der ehemalige Ölmanager Juan Fernandez und der Vorsitzende des Unternehmerverbandes Fede Cámaras, Carlos Fernandez, als Dreigespann und Führungsriege gegen Chavez auf. Vor allem Carlos Ortega ist in der Wahl seiner Äußerungen nicht zimperlich und untermauert sie mit Fantasiezahlen, die auch viele internationale Medien verbreiten. Er nennt Chavez den Barbaren von Miraflores und behauptet, 85% aller Venezolaner wären auf der Straße, um den Rücktritt von Chavez zu fordern.
Die Ziele der Opposition sind mit Ausnahme der Rücktrittsforderung an Chavez unklar. In ihren offiziellen Verlautbarungen finden sich fast ausschließlich globale Anschuldigungen. Chavez sei wahlweise Faschist oder Kommunist. Er ruiniere das Land und versuche, eine chavistische Diktatur zu installieren. Dass die älteste Demokratie Lateinamerikas, wie sie von der Opposition gerne bezeichnet wird, vor allem dazu diente, einer Oligarchie die Reichtümer des Landes zu sichern und dass 80% der Bevölkerung in bitterer Armut leben, lässt die Opposition unerwähnt. Auch ist keiner ihrer Verlautbarungen zu entnehmen, was von ihr nach einer möglichen Machtübernahme zu erwarten ist, was sie im Einzelnen an Chavez kritisiert und ob sie gedenkt, die sozialen Probleme des Landes anzugehen.
Indes gehen immer mehr Großunternehmen dazu über, die Arbeit wieder aufzunehmen. So die Unternehmensgruppe Polar, eine der größten des Landes. Viele tun dies jedoch heimlich. Sie haben ihren Lastwagen einen neutralen Anstrich verpasst oder produzieren ausschließlich für den Export. Colgate Palmolive wies die eigenen Beschäftigten an, den Dienst ohne Arbeitsuniformen anzutreten. Mark Weißbrot, Co-Direktor des Londoner Zentrums für Wirtschaft und Politikforschung, sieht in der Ölindustrie den Schlüssel für den Konflikt.
Well, again, it's not clear how many of the workers are actually supporting the strike in the oil industry. We do know that the managers are white-collar workers. What the total percentage of employees is another story, but I think you have
Es ist nicht klar, wie viele Arbeiter der Ölindustrie den Ausstand unterstützen. Zunächst tun dies vor allem die Manager und leitende Mitarbeiter. Wie hoch die Prozentzahl streikender Ölarbeiter ist, das ist eine ganz andere Frage. In dem Konflikt zwischen der Regierung und Opposition geht es vor allem darum, wer die Ölindustrie kontrollieren wird und wofür die Einkünfte verwendet werden. Es geht hier um über 50 Milliarden Dollar pro Jahr. Zum Vergleich, das Staatsbudget Venezuelas liegt nur bei etwas über 20 Milliarden Dollar. Die Förderkosten der venezolanischen Ölindustrie sind die höchsten der Welt. Es gibt eine enorme Geldverschwendung und Korruption. Niemand weiß, wo das Geld versickert. Chavez will einen Teil der Ölgewinne für Bildungsprogramme und das Gesundheitswesen verwenden. Eine Idee, die den bisherigen Nutznießern der Ölgewinne nicht schmeckt.
Der sogenannte Streik scheint also nicht so umfassend zu sein, wie behauptet wird. Er ist getragen von der Schicht der Führungskräfte in den Unternehmen und einer städtischen Bourgeoisie, während die Arbeiter und die Armen in den Barrios nach wie vor eher auf der Seite von Chavez stehen. Nur berichtet wird darüber nicht. Während die Medien voll von Berichten über Chavez-kritische Demonstrationen sind, wird verschwiegen, dass es im gesamten Land Demonstrationen und Aktionen zur Unterstützung der Regierung mit insgesamt Millionen von Menschen gibt. Sogar auf der Touristeninsel La Margarita beteiligen sich Tausende an den Demonstrationen. Gregory Wilpert, Journalist in Venezuela, widerspricht der Darstellung, Chavez hätte an Popularität massiv eingebüßt.
Just today a new poll came out in the newspapers and all the major newspapers who are vehemently anti-Chavez.
Gerade kam eine neue Umfrage heraus, nach der die Popularität des Präsidenten nur noch bei 30% liege. Die großen Zeitungen des Landes, die vehement gegen Chavez sind, haben genüsslich darüber referiert, wie unpopulär der Präsident ist. Wenn man jedoch genauer hinsieht, wie diese Umfrage zustande gekommen ist, wird man feststellen, dass die gesamte Umfrage per Telefon durchgeführt wurde. Hierzu muss man wissen, dass man per Telefon nicht den Kern der Gesellschaft, vor allem nicht das Heer der Armen in den großen Städten erreicht. Es ist also ein sehr tendenziöser Querschnitt. Die Umfrage geht also davon aus, dass Chavez 30% Zustimmung hat, was auch tatsächlich der Fall sein mag unter denen, die über Telefon verfügen. Es lässt aber diejenigen Gruppen außer Acht, in denen Präsident Chavez überaus populär ist. Es gibt regelmäßige Konzerte und die Leute gehen täglich auf die Straße, um ihn zu unterstützen. Aber all dies wird von den internationalen Medien und vor allem von den privaten venezolanischen Medien komplett ignoriert, die ohne Unterlass das Bild verbreiten wollen, der Präsident sei äußerst unpopulär.
Inzwischen wollen die USA sich an der Lösung des Konfliktes beteiligen. Sie wollen auf die Beendigung des Streikes und vorgezogene Neuwahlen hinwirken. Dazu schmieden sie eine Staatengruppe mit Spanien, der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, Mexiko, Brasilien und UN-Vertretern. Die Gruppe soll unter dem Namen Freunde Venezuelas firmieren. Ein schöner Name zur Präsentation des Vorhabens in den internationalen Medien.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Anfang Dezember ritten mexikanische Bauern zu Pferd in den dortigen Kongress ein. Sie forderten, dass Mexiko für ein Jahr die Politik der NAFTA im Bereich der Landwirtschaft nicht anwenden sollte. Weiterhin forderten sie eine Revision der Paragraphen über Landwirtschaft und Fischerei des NAFTA-Abkommens.
Die Situation der mexikanischen Bauern und Bäuerinnen hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert. Das lateinamerikanische Land besitzt ungefähr nur ein Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche seines nördlichen Nachbarn, den USA. Hinzu kommt, dass 70% seiner Ackerflächen im großen Ausmaß erodieren. Abgesehen davon ist der landwirtschaftliche Sektor wenig technisiert, das heißt, es wird sehr viel von Hand gearbeitet. Die Kleinbäuerinnen und Bauern sind von staatlichen Unterstützungen abhängig. Diese nehmen seit dem Eintritt in die NAFTA jährlich ab. Diese Kürzungen sind vor allem seit dem Amtsantritt von Präsident Vicente Fox Quesada erfolgt. Die Situation der Landwirtschaft in Mexiko ist verheerend, was sich in der hohen Landflucht ausdrückt. In vielen Dörfern leben nur noch Kinder, Frauen und alte Menschen, weil die Männer in die Stadt oder in die USA abwanderten. Traditionell wird die Landwirtschaft in Mexiko von den Männern betrieben. Inzwischen jedoch wird in großen Gebieten das Feld von den Frauen bestellt. Auch bei den Frauen, vor allem bei den Jüngeren, ist eine erhöhte Landflucht zu verzeichnen. Sie suchen hauptsächlich in der Maquiladora-Industrie im Norden oder in den nahegelegenen Städten eine Arbeit oder sie wagen auch den Sprung illegal über die stark bewachte US-Grenze. Die Landwirtschaftspolitik des mexikanischen Präsidenten Fox unterstützt hauptsächlich die landwirtschaftlichen Mittel- und Großbetriebe.
Anda, levanta, anda, te levanta ya, anda en el momento que va a llegar.
Vor diesem Hintergrund fordern seit Anfang Dezember mexikanische Bauern und Bäuerinnen eine Änderung der mexikanischen Landwirtschaftspolitik. Laut Information der mexikanischen Tageszeitung La Jornada hat sich eine politische Allianz von landesweiten Organisationen zusammengefunden, die den Hauptteil der Proteste tragen. Seit Anfang Januar werden in verschiedenen Bundesstaaten Straßen und Grenzübergänge blockiert. Teile des wichtigsten mexikanischen Hafens Veracruz sowie das größte Getreideunternehmen Cargill wurden besetzt, Demonstrationen organisiert und ein Hungerstreik von ungefähr 25 Personen am Unabhängigkeitsengel in Mexiko-Stadt durchgeführt. Ihre wichtigsten Forderungen sind, wie schon erwähnt, die Neubearbeitung des Landwirtschafts- und Fischereiabsatzes des NAFTA-Abkommens, eine Änderung der Landwirtschaftspolitik, das Anstreben einer Lebensmittelautarkie und das Ende der Repression gegen Bauernführer und Führerinnen. Weiterhin berichtet La Jornada, dass die Proteste hohen Druck bei der Regierung auslöse, so dass seit Anfang Januar Gesprächsrunden mit verschiedenen Organisationen initiiert wurden. Diese Gespräche haben zum Ziel, Anfang Februar ein landesweit gültiges Landwirtschaftsabkommen zu beschließen. Doch bei diesen Verhandlungen nehmen nicht nur die Organisationen, die zu den Protesten aufrufen und durchführen, sondern auch regierungsnahe und prinahe Organisationen teil, wie auch Unternehmerverbände. Um den Druck zu erhöhen, fordern die linken Gruppierungen, dass das mexikanische Parlament bei diesen Verhandlungen mit einbezogen und eine außerordentliche Sitzungsperiode angesetzt werden soll, um diese möglichen Gesetzesänderungen zu diskutieren. Wegen der Beteiligung der rechten Gruppierung an den Verhandlungen befürchten die Bauernbewegung El Campo No Aguanta Más, die Landwirtschaft hält es nicht mehr aus, die landesweite Bauernorganisation El Barzón und der Bauernkongress El Congreso Agrario Permanente, dass ihre Forderungen untergehen.
Die rechten Gruppierungen lehnen eine Neuverhandlung der betreffenden Paragraphen des NAFTA-Abkommens ab. Auch Präsident Fox lehnte zunächst eine Revision ab, stimmte aber dennoch den Gesprächsrunden zu. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er eine Neuverhandlung mit den USA und Kanada für gutheißen würde und sie auch wirklich einläutet. Das wäre nicht das erste Mal, dass er einer Konfliktlösung aus dem Weg geht. Zum Beispiel der Chiapas-Konflikt, den er in 5 Minuten lösen wollte, den er aber trotz seiner 2-jährigen Amtszeit immer noch nicht beendet hat.
Ob auf die Forderung der linken Bauernorganisation eingegangen wird und sich die Situation auf dem Land verbessert, steht noch in den Sternen. Doch die Protestbewegung hält auf alle Fälle das Land in Atem, macht auf die steigende Armut und die prekäre Situation auf dem Land aufmerksam und setzt die Regierung unter Druck. Dass die mexikanischen Bauern und Bäuerinnen großen Druck ausüben können, hat sich in Atenco gezeigt, als diese den Bau eines internationalen Flughafens verhinderten. Jedoch selbst, wenn ein nationales Landwirtschaftsabkommen beschlossen wird, können sich die Verhandlungen mit den USA und Kanada sehr lange hinausziehen.
Estas son las mañanitas que canta.
Dies war das 50. Onda-Info. 50 Mal haben wir euch aus unserer selbstgezimmerten Studiokabine mit unabhängigen Nachrichten und Reportagen aus Lateinamerika versorgt. Zu diesem Jubiläumsanlass möchten wir uns bei unserer treuen Zuhörerschaft bedanken. Bleibt interessiert und engagiert, haltet uns die Treue und spart auch weiterhin nicht mit Lob und Kritik. Wir bitten auch vielmals um Entschuldigung für Versprecherer und Räusperer, für knarzende Stühle und knackende Mikrofone. Wir danken ebenfalls Aller für die O-Töne und Ponal für die Nachrichten. 50 Sonntage haben wir von morgens bis tief in die Nacht recherchiert, formuliert, übersetzt, gesprochen und gefrickelt. Es werden noch viele folgen. So am Sonntag in 2 Wochen das 51. On der Info.
Parece que va a llover. Así está.
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.